Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Mut machen. Auch dafür sind Politikerinnen und Politiker da.
Es gibt einen Weg raus. Es gibt begründeten Anlass dafür anzunehmen, dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres mit dem Impfen beginnen können. Vielleicht sogar schon Ende diesen Jahres.
Jens Spahn. Klingt relativ sicher. Impfen, also vielleicht schon ab September, sagt der Bundesgesundheitsminister. Das ist eine gute Nachricht, weil uns das natürlich in vielen Bereichen weiterhelfen könnte. Aber Fragen haben wir trotzdem. Wie sicher kann der Impfstoff sein nach so einer kurzen Testphase? Bräuchte man nicht mehr Zeit, auch was die Nebenwirkungen angeht, um das nochmal besser abschätzen zu können? Es ist eine Abwägung in dieser besonderen Pandemielage.
Man hat abgewogen, wie lange wartet man jetzt und beobachtet nach, desto mehr Zeit vergeht und desto mehr Menschen sterben an Covid-19. Also hat man gesagt, okay, wir beobachten zur Sicherheit alle Studienteilnehmer über 2 Jahre hinweg, aber für die Zulassung, da reichen uns die ersten 2 Monate.
So ordnet das Christina Satori ein. Die ist Wissenschaftsjournalistin. Mehr Details von ihr im frischen Podcast vom Update heute am 23. November. Außerdem sprechen wir über die Frauenquote. Die Große Koalition hat sich ja geeinigt, dass es eine geben soll für börsennotierte Unternehmen. Und wie immer bei diesem Thema löst das eine ordentliche Debatte aus. Der sogenannte Wirtschaftsflügel innerhalb der Union, der hat sich schon ganz klar positioniert. Und zwar wollen die alles dafür tun, diese Quote zu verhindern. Wie argumentiert man, wenn man selbst Teil dieses Wirtschaftsflügels ist, aber pro Frauenquote, so wie Sepp Müller?
Ich muss sagen, auch als junger Mensch, dass ich es ganz schön bedauerlich finde, dass in den 2020er Jahren immer noch so viele alte weiße Männer an der Spitze von DAX-Unternehmen steht. Und ich glaube, es uns ganz gut tut, wenn auch mal ein weibliches Gesicht mehr dort auftritt.
Welche Argumente Sepp Müller von der CDU noch hat für die Frauenquote, erfahrt ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir haben jetzt ein weiteres Update dazu, auf was sich die Länder geeinigt haben in Sachen Corona. Hotels, Restaurants, Theater, Fitnessstudios sollen weiter zubleiben. Der Teil-Lockdown bleibt also, wenn es nach den Ländern geht, bis kurz vor Weihnachten. Und dazu gehört auch, dass wir uns weiter beschränken. Also maximal 5 Personen sollen sich treffen dürfen aus 2 Haushalten. Für bzw. an Weihnachten dann wahrscheinlich kleine Lockerungen. Unter anderem darauf konnten sich die MinisterpräsidentInnen einigen vor dem Bund-Länder-Treffen an diesem Mittwoch mit der Kanzlerin. Mehr Infos bekommt ihr jetzt von Volker Findhammer. Das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Volker, wie einig waren sich denn die Bundesländer jetzt bei ihrer Beschlussvorlage?
Naja, weitgehend würde ich mal sagen, Sonja, aber noch ist die Sache nicht ganz durch. Man will sich heute Abend nochmal in der Videokonferenz zusammenschalten und da quasi die letzten eckigen Klammern aufheben. Ein paar Punkte hast du ja auch schon angesprochen. Also beispielsweise, ob zu Weihnachten 5 oder 10 Leute sich treffen dürfen, das spielt ja schon noch eine Rolle. Das Kanzleramt hatte ja immer für deutlich strengere Beschränkungen geworben und die Ministerpräsidenten wollen da eine etwas größere Lockerheit an den Tag legen. Aber auch unklar ist tatsächlich, ob man bei den 5 bleiben will, die ja bis zum 20. Dezember gelten, oder ob das dann 10 sein dürfen an den Weihnachtsfeiertagen. Und dann noch die weitere Frage, ob es beispielsweise in den Ländern, wo es ohnehin eine geringere Inzidenz gibt von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, ob es nicht da schon vorher Lockerungen geben darf, wie das beispielsweise Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern fordert, oder ob alle gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, jetzt bis zum 20. Dezember passiert nichts dergleichen.
Auf diesen Punkt können wir gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen, Volker. Vorher interessiert mich aber noch, wie passt das denn jetzt zusammen? Also das, was die Bundesländer da vorschlagen, zu dem, was das Kanzleramt eigentlich wollte. Also wir erinnern uns, vor 2 Wochen, Angela Merkel war sich ja nun nicht wirklich einig mit den Länderchefs und den Chefinnen.
Naja, das hat aber viel Sonne damit zu tun, wie das dann damals vonstatten ging. Da kam dann am Sonntagabend um 11 ein Papier, 16 Seiten und mit einer ganzen Menge Reihe von Einschränkungen, beispielsweise, dass wir uns immer nur mit der gleichen Person treffen sollten, stand da drin. Und da fühlten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder tatsächlich so ein bisschen überrumpelt, weil sie das gleich am nächsten Tag, am Montag verabschieden sollten. Und da war dann schon die klare Stimmung, nee, so machen wir das nicht. Wir legen jetzt mal ein eigenes Papier vor, versuchen das unter uns abzuhalten. abzustimmen. Und genau das passiert ja noch in diesen Stunden. Und morgen beginnen dann die ersten Verhandlungen mit dem Kanzleramt, ob man auf der Grundlage dieser beiden jetzt vorliegenden Papiere zu einer gemeinsamen Linie kommt. Insofern ist das Verfahren schon ein anderes. Alle sind länger involviert, haben sich länger darüber austauschen können, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Aber die Tendenz ist natürlich klar. Es bleibt eben bei diesen Einschränkungen mit nur leichten Lockerungen an Weihnachten. Dann kommt ja Silvester noch dazu. Da steht jetzt auch drin, nach Möglichkeit kein Feuerwerk. Und viele plädieren auch dafür, nach Möglichkeit keine großen Silvesterpartys. Also auch das im kleinen Rahmen. Und all das kann im 14-Tages-Rhythmus sogar noch verlängert werden, wenn man das entsprechend am Mittwoch festhalten will.
Aber meinst du denn jetzt tatsächlich, denn an dieser Beschlussvorlage wird sich jetzt so großartig was ändern? Also oder glaubst du so, das, was wir bisher schon so mitbekommen haben, das wird es dann am Ende auch?
Ja, großartig glaube ich tatsächlich nicht. Da kommen jetzt vielleicht noch ein paar Detailfragen rein und sowas alles. Ein ganz anderer Punkt ist auch der, du hast ja vorhin die Gastronomie schon angesprochen.
Ja.
Da geht es jetzt im Moment darum, da wurden 10 Milliarden in Aussicht gestellt, die man zahlt für alle Betriebe, die schließen müssen. Das sind im November schon 15 Milliarden geworden. Und das muss man allerdings auch verlängern. Und das fordern auch die Ministerpräsidenten, dass das tatsächlich verlängert wird. Also nochmal 15 bis 20 Milliarden, die da zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Wirtschaftsminister hatte das hier am Wochenende im Deutschlandfunk schon angekündigt. Aber jetzt muss tatsächlich geschaut werden, auch mit der EU, ist das so einfach möglich? Und das machen die Ministerpräsidenten auch zur Voraussetzung. Denn das Ganze hilft ja nichts, wenn am Ende Hotels und Gaststätten nicht mehr aufmachen können nach dem Lockdown, weil sie pleite sind.
Jetzt kommen wir nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, nämlich die Inzidenz, hast du ja schon gesagt. Also Länder, die einfach eine geringere Anzahl eben haben an den Inzidenzwerten, die können dann von den Regeln abweichen vielleicht. Da kommt doch direkt wieder der Gedanke, okay, wenn es der eine jetzt wieder so macht und der andere anders, haben wir dann nicht wieder diese große Uneinheitlichkeit und damit auch so dieses Chaos, was auch zu viel Unverständnis oder Fragezeichen führt bei den Bürgerinnen und Bürgern?
Ja, natürlich, da werden wir auch sicherlich schnell wieder Klagen haben. Aber auf der anderen Seite, es gibt nun mal fundamentale Unterschiede zwischen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern bei den Inzidenzen, bei der Art und Weise, wie sich die Infektion ausbreitet. Und da bin ich dann doch auch Föderalist und sage, man muss sie nicht alle gleich behandeln. Da kann man sehr wohl unterschiedliche Vorgehensweisen entwickeln. Das sollte ja gerade auch eine vernünftige Corona-Politik ermöglichen, weil es eben darum geht, überall da, wo es möglich ist, das normale Leben so weit wie es geht, auch wiederherstellen zu können. Dass das teilweise anders gesehen wird, dass es dann Klagen gibt von Menschen oder von Unternehmen, die davon betroffen sind, das liegt in der Natur der Sache, aber das kann man in so einer Situation auch schlicht nicht verhindern, weil auch alle Menschen unterschiedlich von der Situation betroffen sind und sich natürlich dagegen zur Wehr setzen wollen.
Was die Länder planen vor ihrem Treffen mit der Kanzlerin, mit Angela Merkel. Aktuelle Infos dazu von Volker Findhammer hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, so richtig supi-dupi klingt das erstmal nicht. Also wir haben das jetzt schon mitbekommen. Am Mittwoch wird ja wahrscheinlich beschlossen, dass es eine Verlängerung geben wird vom sogenannten Shutdown oder Lockdown Light. Wenn nicht sogar Verschärfung, müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Auf der anderen Seite, wenn wir mal gucken, was gerade bei Sachen Impfung los ist gegen SARS-CoV-2, da gibt es wirklich sehr viele gute Nachrichten in den letzten Wochen. Viele Impfstoffentwickler, von denen wir schon gehört haben, wo wir auch gehört haben, dass die Zwischenergebnisse gut sind. Und heute auch der Hersteller AstraZeneca, der mit der Uni Oxford kooperiert. Und heute sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dann auch noch, dass er es eben für möglich hält, dass schon ab Dezember geimpft werden kann. Und das wollen wir uns nochmal genauer angucken, zusammen mit Christina Sartori, die ist Wissenschaftsjournalistin. Christina, ganz ehrlich, ich war so ein bisschen verdutzt, weil ich dachte, wie jetzt schon Dezember? Ich dachte immer frühestens erst im kommenden Jahr. Wieso ging das jetzt so schnell?
Ja, ist eine tolle Überraschung. Einmal muss man sagen, da wurde auch wirklich viel Geld in die Hand genommen. Da wurde wirklich viel Geld in die Forschung und in die Entwicklung gesteckt und auch in die Vorbereitung der ganzen Sachen. Und dann wurde gleichzeitig auch noch gesagt, das hat jetzt absolute Priorität. Das heißt, andere Projekte sind nach hinten geschoben worden, beiseite geschoben worden. Was man aber schon sagen kann, glaube ich, dass in diesem Falle schnell nicht unbedingt heißt, dass es auch schlampig ist. Also wichtig ist, ein Impfstoff, der sicher ist. Der muss an ausreichend Menschen getestet worden sein. Diese Studienteilnehmer müssen genügend lange nachbeobachtet worden sein. Und diese Studienergebnisse müssen dann unabhängige Fachleute prüfen. Das wäre jetzt in Europa zum Beispiel, wären das die Mitarbeiter der EMA.
Aber das geht jetzt so schnell. Geht das dann nicht doch vielleicht auf die Kosten der Sicherheit?
Ja, das ist immer die Frage. Es ist natürlich ein Punkt, zum Beispiel zu überlegen, an wie vielen Menschen muss jetzt ein Impfstoff getestet werden, bevor man ihn wirklich als allgemein sicher bezeichnet werden kann. Das haben Experten schon vor Jahren sich überlegt, als man nämlich durch SARS, als das drohte, eine weltweite Pandemie zu werden, da hat man gemerkt, oh, wenn eine Pandemie kommt, dann ist ein Impfstoff ganz wichtig. Also was kann man dann machen, um so schnell wie möglich einen sicheren Impfstoff auf den Markt zu bringen. Und dann kommt Statistik ins Spiel. Dann hat man also gesagt, gut, 100 Leute, das daran auszuprobieren, das ist jetzt ein bisschen wenig. 1000 eigentlich auch nicht. Man will ja auch Nebenwirkungen entdecken, die sehr selten auftreten. Also bei einem von 10.000 Menschen zum Beispiel. Auf der anderen Seite, man kann den Impfstoff nicht an 100.000 Menschen testen. Das dauert zu lange. Und das wäre ja auch kein Test mehr. Also das wäre schon eine kleine Impfkampagne. Und das will man auch nicht. Man will ja erst testen und dann impfen. Außerdem eine Nebenwirkung, die bei einem von 100.000 Geimpften auftritt, da würde man wahrscheinlich sagen, das ist vertretbar, weil diese Impfung, die schützt vor einer Krankheit, an der ganz grob gesagt, also es hängt jetzt ja vom Alter ab und so weiter, aber die schützt vor einer Krankheit, an der ungefähr einer von 100 Menschen stirbt. Also es ist ja ein ganz anderes Risiko.
Ja, das ist ein anderes Risiko, verstehe ich. Aber was ist mit der Zeit? Wie lange ist denn geguckt worden, ob Nebenwirkungen auftreten? Also der Faktor Zeit spielt ja auch eine Rolle. So viel Zeit liegt ja noch gar nicht dazwischen. Sollte man da nicht länger warten?
Also man hat gesagt, jetzt bei der Pandemie reichen 2 Monate. Es müssen mindestens alle Studienteilnehmer über 2 Monate beobachtet worden sein. Dann, wenn die Ergebnisse alle vorliegen, dann kann die Zulassung beantragt werden. Weil man sagt, in der Regel treten Nebenwirkungen durch eine Impfung eben direkt danach oder in den ersten 2, 3 Wochen auf. Und wieder, man hat abgewogen, wie lange wartet man jetzt und beobachtet nach, desto mehr Zeit vergeht und desto mehr Menschen sterben an Covid-19. Also hat man gesagt, okay, wir beobachten zur Sicherheit alle Studienteilnehmer über 2 Jahre hinweg, aber für die Zulassung, da reichen uns die ersten 2 Monate. Also die werden jetzt noch weiter beobachtet, aber die Zulassung, das kann jetzt schon mal losgehen nach den 2 Monaten. Und in Deutschland will man zum Beispiel auch ein Impfregister haben, um alle geimpften Menschen, nicht nur die Studienteilnehmer, alle geimpften Menschen nachverfolgen zu können, falls sich in den Wochen und Monaten danach eben doch noch mögliche Nebenwirkungen zeigen.
Die Impfstoffe, die wahrscheinlich ja als erstes auf den Markt kommen werden, das sind die sogenannten mRNA-Impfstoffe. Und darüber gibt es ja immer wieder Diskussionen. Es wird behauptet, dass diese RNA sich in unser Erbgut einbauen könnte, also in unsere DNA und so eben unser Erbgut verändern könnte. Was ist da dran?
Das geht normalerweise nicht. Also wenn man noch weiß aus dem Biounterricht, die DNA, unser Erbgut, das ist ja wie so eine Strickleiter. Also so 2 Stränge, die in der Mitte so verbunden sind. Das sind die Sprossen und das ist dann umeinander gedreht. Die RNA, die ist aber nur die Hälfte davon. Die ist nur 1 Strang. Und jetzt stellt man sich mal vor, man hat eine Strickleiter, schneidet die an einer Seite auf, an einem dicken Strang und fügt dann nochmal ein Stückchen Strang dazu. Was außerdem noch ein bisschen aus einem anderen Stoff ist. Also es gibt auch noch chemische Unterschiede zwischen RNA und DNA. Das passt nicht. Dann ist die Strickleiter kaputt. Das geht nicht.
Okay.
Deswegen, da braucht man eigentlich keine großen Sorgen zu haben. Es wäre theoretisch möglich. Dazu braucht der Körper bestimmte Enzyme. Unsere Zellen bräuchten ja bestimmte Enzyme, damit das geht, weil die RNA dann quasi in eine DNA verwandelt werden müsste. Aber diese Enzyme haben unsere Zellen normalerweise nicht. Von daher keine Sorge.
Aber selbst wenn die RNA sich nicht einbauen lässt in unsere DNA, die ist ja dann trotzdem in unsere Zellen. Also durch den Impfstoff, ist das nicht gefährlich?
Also wir haben alle mRNA in unseren Zellen, weil die ist wichtig, damit Proteine, Enzyme hergestellt werden. Das heißt, das ist jetzt kein Fremdkörper für eine Zelle. Außerdem, mRNA ist sehr instabil. Die wird sehr schnell wieder abgebaut in unseren Zellen. Das heißt, die mRNA, die jetzt mit dem Impfstoff in unsere Zellen gelangt, die bleibt da nicht lange. Die wird da ganz schnell wieder abgebaut. Deswegen muss übrigens auch der Impfstoff so stark gekühlt werden, weil mRNA so instabil ist. Also wenn man mit Leuten aus dem Labor spricht, die mit mRNA arbeiten, die raufen sich immer die Haare, weil das so tricky ist.
Weil das so tricky ist. Okay, Christina, danke, dass du uns hier über die ganze Trickiness mal aufgeklärt hast zum Thema Impfstoff, wann wir damit rechnen können, wie sicher er ist. Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin im Deutschlandfunk Nova Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Menschen, die sich besonders um die Umwelt und ums Klima kümmern, die ihr Leben so besonders nachhaltig leben wollen, das scheinen ja erstmal Leute zu sein, die sind vielleicht so ja zwischen 15 und 30. Vielleicht auch die, die mit Fridays for Future auf die Straße gehen, um eben fürs Klima zu demonstrieren oder Zero-Waste-Projekte an Schulen und Uni, dass sie da irgendwie mitarbeiten, ja, viel Fahrradfahren statt Auto und so weiter und so fort. Dabei zeigt eine aktuelle Studie aus Großbritannien gerade, nee, so einfach ist das wohl nicht. Es scheint nämlich so zu sein, dass die Älteren, die sogenannten Babyboomer, grüner und nachhaltiger leben als die Jüngeren. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie kann das sein und ist das bei uns in Deutschland auch so? Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat das für uns recherchiert. Johannes, wie kommt diese britische Studie denn jetzt auf diese Erkenntnis? Also Babyboomer sind in Wahrheit viel nachhaltiger?
Die Forschenden, die haben 2000 Leute befragt und zwar danach, wie grün oder nachhaltig sie leben. Und da sagt die Hälfte der Babyboomer, also die über 55-Jährigen sind das in diesem Fall, die sagen, wir kaufen regional ein, wir kaufen lieber weniger Kleidung, die dafür aber länger halten soll und wir versuchen Einwegplastik zu vermeiden. Ob die das jetzt auch wirklich so machen, weiß man nicht, aber die Befragten sagen das jedenfalls. Bei den 18- bis 34-Jährigen sieht das Ganze aber anders aus. Da sagen nur jeweils ein Viertel der Befragten, dass sie eben regional einkaufen, Einwegplastik vermeiden und so weiter. Also ist schon ein deutlicher Unterschied da zwischen den Generationen.
Und das ist jetzt nur in Großbritannien so oder ließe sich das auch übertragen auf Deutschland?
Nee, das lässt sich übertragen. Also es gibt mehrere Umfragen und Studien, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen hier in Deutschland. Zum Beispiel eine Umfrage im Auftrag der Zeitschrift Reader's Digest. Auch da sagen ein Viertel der Befragten unter 30-Jährigen in Deutschland, ich kümmere mich wenig um Umweltschutz. Und bei den über 30-Jährigen sind das aber deutlich weniger. Also im Umkehrschluss kann man sagen, die kümmern sich laut eigener Aussage mehr um das Thema Umweltschutz. Mhm. Das gleiche Bild auch dann beim Thema regionale Produkte, Müllvermeidung, Energie und Wassersparen. Bei allen Punkten schätzen sich die Älteren jeweils besser ein. Und nochmal eine Bestätigung dafür hat jetzt erst vergangene Woche das Wuppertal-Institut für Klimafolgenforschung veröffentlicht. Die haben repräsentativ ausgewählte Menschen in Deutschland befragt. Und da ging es vor allem darum, ob man bereit ist, auch mal gebrauchte Produkte zu kaufen, statt sich jetzt immer nur so neues Zeug zuzulegen. Und darüber, über diese Studie, habe ich heute mit Henning Wils gesprochen. Der hat die Studie am Wuppertal-Institut geleitet.
Was wir bei uns gesehen haben, ist, dass bei den unter 30-Jährigen doch ein erhöhter Teil gesagt hat, ich bin eigentlich nicht bereit, für Umwelt- und Klimaabstriche in meinem Konsumverhalten zu machen. Und was dabei auch rauskam, war, dass die Jüngeren gesagt haben, dass es ihnen wichtiger ist, immer die neuesten Trends und Produkte zu besitzen. Und das hat uns doch schon ein bisschen überrascht.
Ja, ganz ehrlich, das überrascht mich jetzt auch. Warum ist das so?
Ja, das haben die Studien jetzt, die ich erwähnt habe, alle nicht genau untersucht, leider. Also die Studienmacherinnen und Macher, die können das jetzt selber nicht mit Sicherheit sagen, aber die haben natürlich Vermutungen. Henning Wils zum Beispiel glaubt, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die unter 30-Jährigen einfach noch nicht so viel in ihrem Leben gekauft und konsumiert haben.
Klar ist auch, die Älteren haben halt einfach eine ganz andere Grundausstattung, haben Häuser gekauft, teilweise haben Autos. Das heißt, die Ausgangslage ist da schon ziemlich unterschiedlich.
Eine andere mögliche Erklärung ist, dass nachhaltiger Konsum zum Teil ja auch mehr kostet. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nachhaltige Klamotten kaufst oder ein E-Auto statt einem Diesel. Und die Macher der britischen Studie, die glauben, dass viele Jüngere eben nicht das Geld und vielleicht auch nicht die Zeit haben, dann um nachhaltig zu leben. Die Babyboomer dagegen, also Generation 55 plus, die müssten sich nicht mehr um kleine Kinder zum Beispiel kümmern und auch nicht mehr so sehr um die eigene Karriere. Und die hätten somit dann mehr Zeit, ihr Leben auch umweltfreundlicher zu machen.
Könnte es nicht auch sein, dass die unter 30-Jährigen vielleicht gar nicht so umwelt- und klimafreundlich eingestellt sind, wie das Image der Generation eben das manchmal so projiziert?
Ja, das kann gut sein. Also darauf deutet auch diese Studie aus Wuppertal hin. Die Forschenden haben nämlich zum Beispiel auch gefragt, wie denkt ihr über die Klimabewegung Fridays for Future? Und da sagt nur knapp die Hälfte der unter 30-Jährigen, dass sie Fridays for Future unterstützenswert finden. Jeder Fünfte dagegen lehnt die Klimabewegung sogar ab. Also man sieht hier, glaube ich, ganz gut, dass es auch in so Umwelt- und Klimafragen jetzt eben nicht die unter 30-Jährigen gibt, sondern die Einstellungen sind da einfach sehr unterschiedlich.
Über die über 30-Jährigen schätzen sich selbst deutlich umwelt- und klimabewusster ein als die unter 30-Jährigen. Das zeigen mehrere Studien. Überblick dazu von unserem Nova-Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie bekommen wir das hin? Also wir als Gesellschaft, dass Jobs in Führungspositionen gerechter verteilt werden? Das ist ja eine Frage, die ExpertInnen und Politiker und Politikerinnen schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt und bei der immer wieder diskutiert wird, wie sinnvoll eine Frauenquote ist. Die Große Koalition hat sich jetzt geeinigt, und zwar auf eine verbindliche Frauenquote. Die soll es geben für Vorstände und Unternehmen, die an der Börse sind, und bei paritätisch mitbestimmten Unternehmen, also bei mehr als 3 Mitgliedern, muss dann eben auch eine Frau im Vorstand dabei sein. Innerhalb der Union gibt es dafür jetzt nicht ausschließlich Jubel. Der sogenannte Wirtschaftsflügel, der will die Frauenquote unbedingt verhindern. Und darüber sprechen wir jetzt, und zwar mit Sepp Müller. Der ist CDU-Mitglied und im parlamentarischen Kreis Mittelstand, also eben genau in diesem Wirtschaftsflügel. Und Herr Müller, Sie sind ja für die Quote. Was hat denn der Wirtschaftsflügel für ein Problem mit der Quote?
Na gut, der PKM, unser Wirtschaftsflügel in der CDU-CSU-Fraktion, sagt natürlich, und das ist richtig, wir greifen da in die unternehmerische Freiheit ein, insbesondere in die unternehmerische Selbstbestimmung. Und das Argument ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
Ja, aber trotzdem sagen Sie mir dann, wie Sie zu Ihrer Haltung kommen. Sie sind ja dafür.
Ja, in der Politik ist es ja auch wichtig, dass wir abwägen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es notwendig ist, eine Quote einzuführen, weil es auch zeigt, dass die Qualität, es gibt ja so die ein oder andere Studie, beispielsweise auch in Finnland, was auch das Thema Frauenquote in Politik betrifft, dass die Qualität insgesamt steigt, wenn man eine Quote hat. Und ich muss sagen, auch als junger Mensch, dass ich es ganz schön bedauerlich finde, dass in den 2020er Jahren immer noch so viele alte weiße Männer an der Spitze von DAX-Unternehmen steht. Und ich glaube, es uns ganz gut tut, wenn auch mal ein weibliches Gesicht mehr dort auftritt.
Wie argumentieren Sie denn dann jetzt innerhalb von Ihrem Wirtschaftsflügel? Also Sie sagen jetzt aber, warum? Quote ist doch eine gute Sache. Wie setzen Sie sich auseinander mit denjenigen, die eben sagen, nee, nee, das mit der Quote, das brauchen wir nicht. Das schränkt die unternehmerische Freiheit an. Was sagen Sie denn?
Na gut, das ist erstmal ein richtiger Schritt zur Gleichberechtigung, ja, und Gleichstellung. Früher, vor 100 Jahren, haben wir ja in Anhalt, wo ich herkomme, auch zum ersten Mal das Frauenwahlrecht eingeführt. Da sind die ähnlichen Argumente eingeführt worden wie jetzt bei der Quote. Ich finde, das ist ein gutes Signal, die wir nicht nur an die Unternehmen in Gänze stellen, sondern auch bei den Frauen, dass wir sagen, wir als Politik unterstützen das auch, dass Frauen mindestens genauso viel können wie auch Männer. Und deswegen ist es richtig, dass da auch eine paritätische Besetzung, so wie das auch in der normalen Bevölkerung ist, mit 50-50 knapp hier im Vorstand stattfindet. Und gleichzeitig finde ich auch, dass so ein DAX-Unternehmen eine Vorbildfunktion hat. Und die ganzen freiwilligen Selbstverpflichtungen, die wir in den letzten Jahren haben, waren mehr oder weniger Lippenbekenntnisse.
Die funktionieren ja nicht, genau.
Genau. Unabhängig davon müssen wir, wenn wir dann zu der Erkenntnis kommen, dass es nicht klappt, auch wie das die soziale Marktwirtschaft will, Schranken einhauen, um den Markt zu steuern. Und deswegen brauchen wir da eine Quote.
Es gibt ja jetzt ganz unterschiedliche Argumente und Einwände gegen so eine Frauenquote. Also zum Beispiel auch, dass qualifizierte junge Männer dann benachteiligt würden. Sie selbst sind knapp über 30. Haben Sie konkret schon mal so eine Erfahrung gemacht oder eine mitbekommen? Also dass Sie als Mann benachteiligt wurden?
Nein. Schauen Sie, ich komme aus dem wunderschönen Landkreis Wittenberg, wo wir den zweiten männlichen Gleichstellungsbeauftragten im ganzen Land Sachsen-Anhalt haben. Sie sehen also, bei uns funktioniert Gleichstellung, aber auch dieses Augenzwinkern mal beiseite. Nein, das ist nicht der Fall gewesen. Also Leistung muss sich durchsetzen, und gerade in diesen Positionen setzt sich auch Leistung durch. Da wird es nie eine Quotenfrau geben, und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir 50% Frauen in der Bevölkerung haben, dass diese auch mindestens genauso clever sind und dann diesen Posten auch ausfüllen können.
Wie viel Überzeugungsarbeit müssen Sie denn jetzt intern im Wirtschaftsflügel noch leisten, Herr Müller, damit sich Ihre Position durchsetzt? Weil die Haltung ist ja ganz klar. Also die Frauenquote soll unbedingt verhindert werden. Was tun Sie?
Na gut, also ich bin ja selber Mitglied im PKM, und wir berufen uns im Parlamentskreis Mittelstand immer auf Ludwig Erhard, immer auf die soziale Marktwirtschaft. Und die Marktwirtschaft hier, die freie Marktwirtschaft, hat nicht geklappt. Wir müssen Schranken einziehen, und diese Schranke ist die Quote. Man kann ja auch 60% oder 70% Frauen zukünftig in DAX-Unternehmen als Vorstände haben. Warum nicht? Also wir reden ja auch von einer Mindestquote und nicht von einer Maximalquote. Und ich akzeptiere das Argument, von aktuell der Mehrheit im Parlamentskreis Mittelstand, die im Übrigen nicht die Mehrheit in der Unionsfraktion sind. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn wir schon Ludwig Erhard zitieren, dann sollte man richtig zitieren. Und da gehört es dazu, dem Staat die Möglichkeit zu geben, in die Marktwirtschaft einzugreifen, wenn sie nicht funktioniert. Und hier funktioniert sie nicht.
Herr Müller, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei den Diskussionen, die jetzt noch folgen werden, und bedanke mich fürs Interview hier in Deutschlandfunk Nova.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bitte gib uns unseren täglichen Videokonferenz-Wahnsinn auch heute. Oh Gott, ja, ihr wisst es, ne? Videokonferenzen sind teilweise so anstrengend, weil dann doch mal wieder jemand ins Mikro schnauft, also noch schlimmer als das, was ich gerade gemacht habe, oder pupst oder sich selbst verliebt in der Kamera anguckt, ja. Aber frustet es wirklich so sehr, dass man abhauen muss zum Golfspielen? Habt ihr mitbekommen, ne? Donald Trump sitzt am Wochenende mit vielen anderen Staatschefs und Chefinnen beim G20-Gipfel im Videocall. Und so ungefähr nach anderthalb Stunden hat er offenbar keinen Bock mehr, zusammen mit den anderen darüber nachzudenken, wie man weltweit gegen die Corona-Pandemie vorgeht. So, was macht Trump? Er verlässt diese Videoschalte und fährt lieber golfen. Gibt Bilder davon. Hat er das wirklich? Ja. Hat er wirklich. Damit euch das nicht auch passiert, hat Nova-Reporter Timo Nikolas die besten Tipps, wie ihr langweilige Videocalls am besten durchsteht.
Wenn die Konferenz mit der gesamten Abteilung mal wieder über eine Stunde dauert und es eigentlich völlig egal ist, was der Bernd da gerade erzählt, alle Kameras sind aber an, dann hilft vielleicht nur noch das Videocall-Bullshit-Bingo.
Hi, hörst du mich?
Ja, hörst du mich?
Ja, sehr gut.
Sehr cool.
Ein weißes Blatt Papier, 5x5 Kästchen ausgefüllt mit Buzzwörtern wie "Hört ihr mich?" oder auch "Seht ihr jetzt meinen Bildschirm?" und natürlich der Klassiker "Dein Mikrofon ist noch gemutet." Ein Satz, um den nicht mal Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier herumkommt.
Wir hören dich nicht. We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute you. Unmute you.
Wichtig dabei ist aber, wenn wir eine Spalte oder Diagonale voll haben, bitte nicht laut Bingo schreien. Kommt immer so mittelgut an. Entscheidend im Videocall ist natürlich auch die Mimik. Wir wollen ja den Eindruck erwecken, dass hier gerade etwas wahnsinnig Spannendes passiert.
Also entweder das passiert natürlich und dann musst du dir gar keine Mühe geben, ja, weil du es hingekriegt hast, zu sagen, okay, mich interessiert das wirklich, ich bin hier, weil ich hier was lernen oder was mitnehmen möchte.
Laura Klimetzki ist Psychologin und Hochschuldozentin aus München.
Oder es ist wirklich das langweiligste Meeting der Welt und dann kann ich dir nur den Tipp geben, den mal ein genialer Lehrer von mir gegeben hat, der sagte, wenn ihr wirklich suggerieren wollt, dass ihr zuhört, dann dürft ihr hier nicht gucken, wie ein Reh das kurz davor ist, vom LKW überfahren zu werden. Ja, manche machen ja echt die Augen auf und versuchen total konzentriert, einen Bildschirm anzustarren. Das ist es nicht.
Also Augen weit auf, direkt in die Kamera gucken, das wirkt nicht nur unnatürlich, irgendwie auch ein bisschen creepy.
Aber wenn ihr zumindest so tun wollt, als wärt ihr noch anwesend, ja, dann würde ich mir mal so über das Kinn streicheln und mal so ein bisschen skeptisch gucken, weil zumindest denkt dann der andere, dass ihr auch mal nachdenkt.
Genauso wichtig ist aber auch die Körperhaltung, sagt Laura Klimetzki. Das fällt ihr immer bei den eigenen Studierenden auf, wenn sie eine virtuelle Vorlesung hält. Sie hat da eine 5-Zentimeter-Regel, an die sie sich hält.
Pass auf, du siehst ja, ob jemand zum Beispiel gerade sitzt. Setz dich mal gerade hin.
Erwischt.
Und jetzt rutsch mal so ganz langsam so in die gemütliche Position, so als hätten wir uns schon eine Stunde lang unterhalten. Merkst du, dass du so 5 Zentimeter kleiner wirst?
Ja, eher 10 Zentimeter.
Genau, und genau das ist die Linie, ja. Die siehst du tatsächlich auch genauso, wenn du bei Zoom irgendjemanden anguckst. Du siehst ja, wie der so langsam so kleiner wird und immer weiter runterrutscht. Und ich gucke mir da so eine gewisse Differenz an und so ab einer gewissen Differenz sage ich so, Cut, ja, wir machen jetzt hier eine Pause. Ihr bewegt euch jetzt mal und dann kommen wir wieder zusammen. Und witzigerweise, zack, alle sind 5 Zentimeter größer geworden, weiter geht's.
Pausen sind essentiell. Das ist jetzt keine Breaking News, aber im Videocall sind sie noch viel wichtiger als in einem Face-to-Face-Meeting. Alle 60 Minuten spätestens, sagt Laura, damit wir wieder um 5 cm wachsen.
Da ist einfach genau so ein bisschen auch Feingefühl vom Dozenten, vom Vorzeigenden gefragt.
Damit wir beim Meeting im Homeoffice nicht gelangweilt wegnicken, ist zunächst nämlich die Person gefragt, die so einen Videocall leitet. Sie kann dafür sorgen, dass Gespräche nicht ausarten, dass jeder sich wahrgenommen fühlt. Das Ziel sollte sein, ein Face-to-Face-Meeting so gut wie möglich zu imitieren. Und dazu gehört auch Mikrofon an.
Also bei bis zu 20 Teilnehmern bitte ich tatsächlich, alle ihr Mikrofon anzumachen. Dann gucken die auch manchmal so ein bisschen bedröppelt und sagen, hä, warum eigentlich? Das kann doch total nervig sein. Ich so, nee, im normalen Raum würde ich euch ja auch hören. Ja? Also wenn ihr irgendwie einen Schluck Kaffee trinkt oder wenn ihr ganz kurz ein bisschen mit dem Papier raschelt, das sind alles natürliche Geräusche.
Wenn alle ihre Mikros anlassen, sind wir ZuhörerInnen eher dazu gezwungen, aufmerksam zu sein und können nicht so viele Faxen parallel machen. Außerdem verhindern die Geräusche der anderen, dass jemand vor lauter konzentrierter Stille gar nicht mehr aufhört zu reden. Wobei wir eins ja nicht vergessen sollten, auch vor Corona gab es das ein oder andere Meeting in Person, das wahnsinnig langweilig war. Aber jetzt können wir immerhin Bingo spielen.
We cannot hear you, you have to unmute you.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.